Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus.
Amen.
Reformationstag. Und als Predigttext bekommen wir ganze 6 Verse, das ist nicht viel, 6 Verse aus dem Galaterbrief. Und die waren aber für die Reformation und für Luthers neues Verständnis von Gott und von dem Glauben an ihn ganz zentral. Wenige Verse, die bis heute sehr prägend sind für unser lutherisches Selbstverständnis. Weit über den persönlichen Glauben hinaus, diese Sätze prägen unser Menschenbild, unsere Ethik. Ich lese uns mal diese 6 Verse aus dem 5. Kapitel des Galaterbriefes. Ich lese sie aber in einer Übersetzung, also nicht in der Luther-Übersetzung, sondern in der Übersetzung des Heidelberger Neutestamentlers Klaus Berger. Ich erkläre auch kurz, warum. Es geht los. Der Messias hat uns befreit von jeder, oder hat uns befreit, und dann macht Luther weiter mit vom Gesetz. Und dann ist man schnell in so einer Debatte über Freiheit und Gesetz und kommt dann auf die Gefangenen in der Welt zu sprechen und so. Das ist eine etwas schiefe Ebene. Berger übersetzt etwas anders und führt uns damit präziser in das, worum es geht. Der Messias Jesus hat uns befreit von jeder Verurteilung und von allem Entzweienden. Seid also standhaft und lasst euch nicht wieder einfangen unter das Joch der Sklaverei. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr euch jetzt zusätzlich noch beschneiden lasst, wird Christus und Christentum ohne Sinn, ohne Wert oder Nutzen für euch sein. Jeden, der sich beschneiden lässt, kann ich nur bescheinigen, er muss dann das Gesetz vollkommen erfüllen. Wenn ihr auf dem Weg der Gesetzeserfüllung gerecht werden wollt, dann habt ihr euch von Jesus Christus losgesagt und seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir haben doch den Heiligen Geist empfangen und unsere Hoffnung, in Gemeinschaft mit Gott leben zu können, weil er uns als Gerechte annimmt, gründet sich darauf, dass wir glauben, darauf gründet es sich doch, dass wir leben können. Und glauben können. Wenn einer mit Jesus Christus lebt, ist es unerheblich, ob er beschnitten ist oder nicht. Was zählt, ist doch vielmehr der Glaube, der durch Liebe Wirklichkeit wird. Die Frage von Beschneidung oder Nichtbeschneidung, die interessiert uns nicht mehr. Das ist sozusagen jüdisches Kultgesetz, das ist für uns nicht mehr relevant. Aber die Frage, die dahinter steckt und die Paulus umtreibt, die ist bis heute entscheidend geblieben. Ich behaupte mal, für jeden Menschen. Die Frage dahinter ist, was muss ich tun, damit meine Beziehung zu Gott gelingt? Was muss ich tun, könnte man anders sagen, dass ich von ihm geliebt bin? Jetzt könnten 95% der Menschen dicke Backen machen und sagen, Gott, ja, interessiert mich nicht, und damit ist auch die Frage völlig für mich uninteressant. Okay, dann formuliere ich die Frage für diese Menschen etwas anders. Ganz an Luther entlang, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also, was musst du tun, damit dir das gelingt im Leben, was dir wirklich wichtig ist? Und damit meine ich gar nicht so sehr, wie viel Geld musst du verdienen, damit du dir das leisten kannst, was du gerne hättest, sondern ich meine vielmehr das, was uns Menschen wirklich umtreibt. Was muss ich tun, um Freunde zu finden? Was muss ich tun, um anerkannt zu sein? Was muss ich als Kind tun, damit meine Eltern mich lieb haben? Was muss ich tun, damit meine Kinder, mein Partner, meine Partnerin mich lieb haben? Wie muss ich sein? Was muss ich tun oder was darf ich nicht tun, um keinen Zorn zu erregen oder Rache auf mich zu ziehen? Und was muss ich eigentlich tun, damit ich vor mir selbst bestehen kann? Hinter all diesen Fragen steckt die alte Frage von Paulus und die, die Martin Luther umgetrieben hat. Was muss ich tun, damit Gott mich lieb hat? Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Schauen wir mal nicht auf das, was kluge Menschen dazu sagen oder was wir sozusagen in einer Erörterung dazu, jetzt in einer Debatte dazu sagen würden, sondern schauen wir mal auf das, wie wir Menschen uns verhalten. Das verrät ja oft viel mehr über das, als das, was wir so klug daherreden. Meine Beobachtung ist, geliebt oder anerkannt zu werden, erzeugt bei den meisten Menschen einen großen Druck. Bei einem Vortrag über Medienkonsum bei Jugendlichen erzählte ein Referent vor wenigen Jahren, dass viele Jugendliche morgens nicht mehr aus dem Haus gehen, bevor sie ein Foto von sich gemacht haben und das dann bei Instagram oder was eben gerade in ist, hochgeladen haben. Und dann muss man auf die Reaktionen der Freundinnen und der Freunde warten. Und wenn die auf das Herzchen oder auf den Like-Button drücken, dann erst kann man so aus dem Haus gehen. Dahinter steckt, behaupte ich, du musst was tun, sonst lachen die über dich. Du musst was tun an deinem Outfit, an deinem Style, sonst stehst du außen vor und gehörst nicht dazu. Es ist wohlfeil, auf die Jugendlichen zu zeigen und zu sagen, ja, die Jugend von heute. Aber ich denke, wir Erwachsenen sind nicht wirklich anders. Richten Sie mal eine Kamera auf einen Erwachsenen. Zwei Dinge können passieren. Entweder die schneiden furchtbare Grimassen, halten die Hände vors Gesicht oder drehen sich weg, sagen damit, nee, kein Foto. Oder sie setzen sich ruckartig in eine vorteilhafte Position, gerade hin, freundliches Lächeln, irgendwie so ein bisschen schräg von der Seite und machen sich fotogen. Zack, das geht auf Knopfdruck. Und ich behaupte, hinter beiden steckt die Einstellung, so wie ich gerade bin, ohne mich wegzudrehen oder eben ohne mich gut hinzusetzen, so wie ich gerade bin, bin ich nicht vorzeigbar, nicht liebenswert, nicht recht. Um vorzeigbar, um annehmbar zu sein, muss ich erstmal was tun, mich anstrengen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, das meiste, was wir Menschen tun, das machen wir, um anerkannt zu werden, um geliebt zu sein. Und das ist völlig egal, ob das sozusagen ist, dass wir uns im Beruf abrackern und versuchen, erfolgreich zu sein, damit Anerkennung und Respekt zu gewinnen. Oder ob wir alles für unsere Kinder investieren, damit die uns lieben und wir als Eltern anerkannt sind, oder ob wir den modernen Spagat versuchen und versuchen, in beiden perfekt zu sein. Es ist egal, ob Kinder im Haushalt helfen und unglaublich brave Kinder sind oder ob sie rebellieren und pubertieren und ihren Eltern ständig widersprechen. Es ist egal, ob wir uns ehrenamtlich engagieren und für andere einsetzen. Ich behaupte, hinter all dem steckt die Sehnsucht, dass einer daherkommt und sagt, du bist toll, du bist etwas Besonderes, du bist wertvoll, ich liebe dich. Diese Zusage brauchen wir zum Überleben so sehr wie das tägliche Brot. Für diese Zusage geben die meisten Menschen alles, manche sogar sich selber auf. Und weil wir aber klug sind, spüren wir, da stimmt was nicht. Das macht uns kaputt und das funktioniert auch nicht. Und dann kommen so Sätze wie, ja, aber jeder Mensch ist doch wertvoll, so wie er ist. Ja, man muss jeden so akzeptieren, wie er ist. Ja, ja, finde ich auch, ganz offen und tolerant. Der Witz ist immer nur, wenn es darum geht, dass ich das für mich in Anspruch nehme und nicht für andere Menschen gelten lassen soll. Also wenn ich das für mich gelten lassen soll, dann verfalle ich doch in das, muss dann sagen, aber ich muss mich anstrengen, um recht zu sein. Du musst ein gutes Kind sein und dafür musst du was tun. Du musst eine gute Mutter, du musst ein guter Vater sein, da musst du dich anstrengen. Du musst ein guter Freund sein und dafür gibt es klare Vorgaben, was man dafür tun muss, um ein guter Freund zu sein, eine gute Freundin zu sein. Und ich sage dir genau, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du deinem Freund jetzt nicht zum Geburtstag gratulierst, dann bist du kein guter Freund. Ha, so einfach ist das. Verdammt. Du musst ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, eine gute Lehrerin, ein guter Ingenieur, also ständig muss man irgendwie gut sein. Boah. Ach ja, ein guter Christ und eine gute Christin muss man auch noch sein. Ich sag dir, wie das geht. Ich sag dir vor allem auch, was du auf gar keinen Fall darfst. Also hier in der Kirche tanzen oder über blöde Witze lachen, wo kommen wir denn dahin? Nein, sowas machen Christen nicht. Wir sind ständig umgeben von ausgesprochenen und von noch viel mächtiger, von unausgesprochenen Gesetzen, die wir befolgen. Und die verlogene Verheißung dahinter ist, wenn du das befolgst, dann bist du recht. Dann darfst du sein, dann bist du geliebt. Und während wir uns für diese verlogene Verheißung aufräumen, kommt Paulus um die Ecke und sagt, der Messias, Jesus Christus, hat uns befreit von jeder Verurteilung und jeder Entzweiung. Wie? Keine Verurteilung? Keine Verurteilung. Aber wofür rackere ich mich denn dann die ganze Zeit ab? Ja, das frag dich mal. Aber wenn ich vielleicht nicht nach Gottes Willen lebe, ja auch dann keine Verurteilung. Aber stell dir mal vor, ich erkläre Gott für tot und mache mir ein schönes Leben ohne ihn. Mach das und denk an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der konnte zurückkehren und bekam keine Strafpredigt. Musste keine Strafarbeit leisten, sondern der Vater feierte ein Fest für ihn und nimmt ihn gegen die Vorwürfe des anderen Bruders sogar noch in Schutz. Aber das kann doch gar nicht sein, wenn ich mit meinem Verhalten ihn nochmal ans Kreuz schlage, weil ich so gar nicht so bin, wie ich nach seinem Willen sein sollte. Und wenn ich nicht so lebe, wie ich leben sollte, spätestens dann muss er doch mal wütend werden und dann muss er doch anfangen, sich zu rächen. Entschuldige, was glaubst du eigentlich von dir, dass du einer wärst, dass du mit deinem Verhalten Gott nicht enttäuscht? Was glaubst du eigentlich, dass du ihn mit deinem Verhalten nicht wieder ans Kreuz schlagen würdest? Für wen hältst du dich? Aber eins sei dir mit auf den Weg gegeben. Wenn das passiert, dann wird er auch für dich noch einmal auferstehen. Freundlich deinen Namen rufen, so wie damals den von Maria. Dir was zutrauen und dich weiter lieb haben. Aber das geht nicht. Das kann kein Mensch. Stimmt. Kann kein Mensch. Aber Gott kann das. Wieso? Was ist bei ihm anders? Ja, was ist bei ihm anders? Ich glaube, dass es bei uns Menschen immer um uns und um die anderen geht. Aber bei Gott ist das anders. Gott geht es nicht um sich. Der hat keine Bedürfnisse, keine Ehre, keine irgendwas, was er verteidigen müsste krampfhaft, weswegen er dann mal wütend werden müsste und mal so richtig auf den Putz und auf den Tisch hauen müsste. Gott geht es nur um uns. Das ist anders. Dafür gibt er alles, auch sich selbst. Ja, und was muss ich dafür tun? Das Schwerste, was man dir abverlangen kann. Du kannst nichts dafür tun. Blöd. Wo wir doch gerne so machen und tun. Du kannst dafür nichts tun. Alles, was du tun kannst, aber das ist ja kein Tun, alles, was du tun kannst, ist diesem Gott, so wie er sich in Jesus zeigt, zu vertrauen. Vertrauen ist der Anfang, die Mitte und das Ziel von allem. Vertrauen, das in der Liebe Wirklichkeit wird. Okay, aber was ist denn jetzt, wenn ich nicht genug liebe und damit nicht genug vertraue? Weil ich auch noch so viele andere Gefühle und andere Bedürfnisse in mir habe. Ja. Willkommen im Club aller Menschen. Denn dann stehst du genau da, wo die meisten Christen 2000 Jahre nach Paulus und 500 Jahre nach Luther immer noch stehen. Es ist ein permanenter Kampf, den wir führen müssen. Aber es ist kein Kampf gegen äußere Feinde, es ist ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, der uns immer wieder gefangen nehmen will. Es ist ein Kampf für die Freiheit, die uns Christus geschenkt hat. Ein Kampf, nicht wieder auf diese verlogenen Verheißungen reinzufallen. Aber eins noch zum Schluss. Gottes Liebe kennt keine Verurteilung mehr, auch dann nicht, wenn wir ihr nicht ausreichend entsprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.